Ihr habt es gehört in 1. Mose 20. Aber da Manuel erkrankt ist, ziehen wir jetzt den Text von 1. Mose 21 schon mal vor. Die ersten sieben Verse aus 1. Mose 21. Aber bevor wir den Text lesen, möchte ich dir eine Frage stellen. Gehörst du auch zu denjenigen, denen es schwerfällt, Gott beim Wort zu nehmen? Wenn dem so ist, dann bist du nicht der Einzige und man muss fast sagen, dann bist du in guter Gesellschaft. Dann musst du auch diese Zeilen im Kapitel 21 sehr, sehr aufmerksam verfolgen, diese ersten sieben Verse. Denn hier erfüllt jetzt Gott seine lange, lange ersehnte Verheißung an Abraham und an Sarah. Abraham und Sarah bekommen tatsächlich ihren ersten eigenen Sohn geschenkt. Und daran können wir erkennen, dass Gott immer das tut, was er verheißt. Er vergisst nichts, er übersieht nichts, er ignoriert nichts, er ist auch nicht in der Lage, etwas nicht zu tun. Er ist auch niemals ohne Kraft, das umzusetzen, was er verheißt. Er gerät auch niemals unter Termindruck oder hat Probleme mit seinen vielen Aufgaben. Es fehlt ihm niemals die Fähigkeit, etwas in Erfüllung zu bringen. Und so schenkt er auch hier einem 100-jährigen Mann und einer 90-jährigen Frau, der es nicht mehr nach der Frauenweise ging, einen eigenen Sohn, den Sarah stillen durfte. Es gibt nichts, was Gott zu schwer ist. Diese sieben Verse, ich muss mir natürlich Gedanken machen, was ist das Thema, und diese sieben Verse kann man wirklich mit drei Worten zusammenfassen. Gott ist treu. Gott ist treu. Und das sieht man im Umgang mit Sarah. Das sind die ersten beiden Verse in dem Abschnitt. Da bezieht sich Mose, der Schreiber der ersten fünf Bücher Mose, besonders auf Sarah. Gott ist treu im Umgang mit Sarah. Gott ist treu im Umgang mit Abraham. Die Verse 3 und 4 sprechen besonders von Abraham. Aber auch die letzten Verse 5, 6 und 7 sprechen nochmal beide an, Abraham und Sarah. Und auch da können wir sehen, Gott ist treu im Umgang mit den beiden und auch im Umgang mit den beiden und ihren Herausforderungen. Ich weiß nicht, ob euch 1. Thessalonicher 5, 14 geläufig ist, aber Paulus unterscheidet dort, man darf sogar sagen, die Christen in Kleingläubige, in Unordentliche und in Schwache. Und man muss nicht die Christen so einteilen, man kann auch manchmal in einer einzigen Person alles finden. Kleingläubigkeit, Unordentlichkeit und Schwachheit. Und bei Abraham und Sarah sehen wir eben auch diese drei Kennzeichen. Sie waren kleingläubig oder kleinmütig. Sie waren auch ein Stück weit unordentlich oder man darf es auch beim Wort nehmen. Sie waren sündig. Aber sie waren auch schwach. Schwach als Menschen und schwach, wirklich diese Verheißungen Gottes beim Wort zu nehmen. Bin ich das oder seid ihr das?
Ja, also wenn ich was falsch mache, Techniker, dann sagt mir das. Die ersten sieben Verse. Und der Herr, 1. Mose 21, Vers 1. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte. Und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinen Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet, jeder, der es hört, wird mir zulachen. Und sie sagte, wer hätte je dem Abraham verkündet, Sarah stillt einen Sohn, denn ich habe ihm in seinem Alter einen Sohn geboren. Vater im Himmel, es ist dein Wort und du weißt, dass wir von uns aus und ich auch von mir aus nichts tun kann. Wir bitten dich, dass dein Wort redet und du hast diese Verheißung gegeben, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt. Wir bitten dich ganz besonders, dass du uns durch dein Wort den Trost und die Hoffnung schenkst, den du durch dein Wort verordnet hast. Dir zur Ehre. Amen. Wie gesagt, ihr seht in diesem Abschnitt die Betonung erst auf Sarah, dann auf Abraham und zum Schluss nochmal auf Abraham und Sarah. Fangen wir an mit diesen ersten zwei Versen, wo er sich um Sarah dreht. Gottes Treue gegenüber den Kleingläubigen oder gegenüber den Kleinmütigen. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte. Und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Das ist ein klarer Hinweis, ich denke, ihr könnt euch alle daran erinnern, auf die Zeit ein Jahr zuvor, wie er mit den zwei anderen Engeln Abraham und Sarah besuchte und Sarah nochmal ganz deutlich und Abraham gesagt hat, in einem Jahr, wenn ich wiederkomme, wirst du schwanger sein und du wirst einen Sohn gebären. Und was tat Sarah? Sie lachte. Und es ist ein Stück weit verständlich, dass sie lachte, denn Sarah schaute auf sich selbst. Ja, es erging ihr nicht mehr nach der Frauenweise. Ja, sie hatte nicht mehr die Regel, sie war überhaupt nicht mehr gebärfähig, ist auch kein Wunder, im Alter von 89 Jahren. Und trotzdem heißt es hier, und ich bitte euch, das nochmal anzuschauen, und der Herr suchte Sarah heim, erstens, wie er gesagt hatte. Und der Herr tat an Sarah, zweitens, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, wie Gott ihn gesagt hatte. Ich möchte nicht reden, das Wort soll reden. Was ist der Grund, warum Sarah mit 90 Jahren einen Sohn geboren hat? Ihr großer Glaube, ihr starkes Vertrauen, ihre Zuversicht in die Worte Gottes? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Und das ist kein Zufall, warum im Kapitel 18 sogar das Herz von Sarah beschrieben wird. Sie hat ja nichts gesagt. Sie war noch nicht mal anwesend. Sie hat im Verborgenen gelacht. Und trotzdem, Gott sieht das alles und beschreibt das. Warum? Für uns. Damit wir verstehen, Gott handelt nicht nach der Größe unseres Glaubens. Gott handelt nach der Zuverlässigkeit seiner Worte. Wie er geredet hat. Wie er gesagt hat, wie Gott zur bestimmten Zeit gesagt hat. Ihr Lieben, mehrere Male betont der Schreiber Mose offensichtlich ganz bewusst die Treue Gottes, die in seinen Zusagen liegt und nicht in der Kraft deines großen Glaubens. Du bist kleinmütig? Willkommen zu Hause. Sarah war ein, in Anführungszeichen, bitteschön, Vorbild eines kleinen Glaubens. Und wie hat Gott an ihr gehandelt? Nicht entsprechend ihres kleinen Glaubens, entsprechend seines zuverlässigen Wortes. Gott tut, was er verheißt, ungeachtet der Stärke unseres Glaubens. Weil es liegt nicht an der Stärke unseres Glaubens, es liegt an dem, auf den wir unseren Glauben setzen. Gehörst du zu den kleinmütigen oder ängstlichen Menschen, die einfach nicht glauben können, dass zwischen dir und Gott alles im Lot ist? Ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten, und wenn es nicht so ist, wollen wir heute auch noch mal kurz davon sprechen, aber ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten heute im biblischen Sinne wiedergeboren sind. Das Blut Jesu Christi ist für dich am Kreuz von Golgatha geflossen und du hast dieses Blut auch an den Türpfosten deines Herzens angewendet. Du hast gesagt, jawohl, ich bin Sünder. Ich brauche Gnade, ich brauche dieses Opfer, was Gott für mich dargebracht hat. Ich möchte das annehmen. Vielleicht haben das manche erst vor ein paar Wochen getan, vielleicht haben das andere schon vor vielen, vielen Jahrzehnten getan. Und egal, ob es vor kurzem war oder ob es schon längere Zeit war, vielleicht hast du einen kleinen Glauben, vielleicht bist du schwach. Vielleicht kannst du nicht annehmen, tief in deinem Herzen, es ist alles hundertprozentig im Lot mit dir und Gott. Willkommen im Club. Deswegen hat Gott diese Geschichte aufgeschrieben mit Sarah und hier seine Erfüllung gegeben. Mit Israel war es genau das Gleiche. Es war nicht nur Sarah, die versagt hat, die diesen Verheißungen Gottes nicht volles Vertrauen geschenkt hat. Wenn ihr die Geschichte Israels lest, die sich dann anschließt, das sind Jahrhunderte. Ihr Lieben, wenn ihr nichts versteht vom Alten Testament, aber dann bitte eins. Gott ist treu. Die haben wieder und wieder versagt. Wieder und wieder haben sie es vermasselt. Wieder und wieder sind sie anderen Göttern nachgelaufen, schon gleich am Anfang. Sie sehen Gottes Macht an den Plagen, die er über Ägypten bringt. Sie sehen sogar, wie es an ihnen mächtig wird, indem sie trockenen Fußes vor dieser Streitmacht Ägyptens gerettet werden und die auch noch im Wasser verschlungen wird. Und was machen sie ein paar Tage später? Was wissen wir, was mit deinem Gott ist? Wir wollen einen, den wir sehen können. Zu diesem Volk, wir könnten unzählige Beispiele aus dem Alten Testament anführen, aber zu diesem Volk spricht Gott und indirekt damit auch zu dir, der du einen kleinen Glauben hast, Jesaja 54, die Verse 7 bis 9. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Im aufwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen. Spricht der Herr, Jahwe, dein Erlöser. Das kannst du heute noch viel mehr unterstreichen als Israel zur damaligen Zeit. Sie haben eine physische Erlösung sichtbar gesehen. Du durftest die geistliche Erlösung an deinem Herzen erleben. Wie die Tage Noahs gilt mir dies, als ich schwor, jetzt redet der Herr selbst, dass die Wassers Noah die Erde nicht mehr überfluten sollen, so habe ich geschworen, dass ich dir nicht mehr zürnen, noch dich bedrohen werde. Ihr Lieben, ich durfte vor ungefähr 25 Jahren zum Glauben kommen. Und die erste Zeit, wenn man gläubig wird, ist eine prägende Zeit, ohne Frage. Und ich bin dankbar, dass ich damals an dieser Bibelschule bei den Fackelträgern sein durfte. Und wir haben relativ schlicht eigentlich nichts anderes gemacht, als uns den roten Faden anhand des Wortes Gottes anzuschauen. Wirklich vom ersten Buch Mose, ja, bis zur Offenbarung. Wir haben nicht viel Sonderthemen oder Fächer behandelt, sondern schlicht und ergreifend Wort Gottes angeschaut. Und ihr Lieben, eine Wahrheit, und da bin ich Gott sehr, sehr dankbar für, hat sich ganz am Anfang meines Glaubenslebens schon tief in mein Herz eingebrannt. Nämlich diese Wahrheit, Gott ist treu, ungeachtet dessen, was er in meinem Herzen noch alles findet. Wenn du das verstehst, ist das Quelle von ungeahnter Freude. Weil wenn du weißt ja noch gar nicht, was sich alles wirklich in deinem Herzen befindet. Aber Gott weiß das alles. Und er hat uns das Alte Testament, insbesondere die Geschichte Israels, genau zu diesem Zweck geschenkt. Um zu zeigen, es liegt nicht an eurer Stärke. Es liegt nicht an eurem Durchhaltevermögen. Es liegt nicht an der Größe deines Glaubens. Dass sich seine Verheißungen an dir erfüllen, hat einen einzigen Grund. Und der liegt an seiner Treue, an seinem Wesen. Und wisst ihr, wie schön das ist, wenn du mit Gott leben darfst und sagen darfst, du kennst mich. Du kennst mich durch und durch. Du kennst alle, vielleicht Gipfel, aber auch alle Abgründe meines Herzens. Und das große Wort ist, und trotzdem bist du treu. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Das wünsche ich euch, dass das euch aufleuchtet aufgrund dieser 7 schlichten Verse und der Herr tat, wie er geredet hatte. Zu der bestimmten Zeit, wie Gott es gesagt hatte, erfüllte er seine Verheißungen. Jesaja 54 geht weiter, Vers 10, denn die Berge mögen weichen und die Hügel mögen wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. Und mein Friedensbund wird nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Unter den Kleingläubigen gibt es vielleicht auch die Christen, die ihrem Herrn über die Jahre, die sie jetzt gläubig sind, nicht immer treu waren. Versteht ihr? Kleinglaube hat nicht nur damit zu tun, dass ich wenig Vertrauen habe. Kleinglaube hat vielleicht auch manchmal damit zu tun, dass ich sehen mit ansehen muss, ich war eigentlich nicht immer treu. Ich habe oft daneben gehauen. Ich habe viel falsch gemacht. 2. Timotheus 2 sagt Vers 13 sagt Paulus dir, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Warum? Warum bleibt er treu? Und wir werden immer wieder dieses Thema anklingen lassen bis zum Ende der Predigt. Weil er sich selbst nicht verleugnen kann. Dass er treu ist, liegt nicht an deinem großen Glauben, liegt nicht an deinem linientreuen Wandel. Dass er treu ist, liegt an seinem Wesen. Er kann nicht anders. Er ist gebunden an sein Wesen, an seine Wahrhaftigkeit, an seine Unwandelbarkeit, an seine Liebe. Er muss treu sein. Nicht wegen dir, sondern wegen ihm. Vielleicht gibt es auch heute einige, die einfach entmutigt sind. Die sagen, ich weiß nicht, ja, wie es weitergehen soll. 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Erster Punkt der Predigt. Gott ist treu, auch trotz deines Kleinglaubens, deiner Zweifel, ja, sogar trotz deiner Untreue. Der zweite Punkt, Abraham, Gott ist auch treu gegenüber den Unordentlichen, oder dürfen wir es so direkt sagen, Gott ist treu gegenüber den Sündern. Es ist schon bemerkenswert, was jetzt in den zwei Versen, dann auch der dritte, aber ich habe den zu dem letzten Teil dazu genommen, was in diesen zwei Versen von Abraham gesagt wird. Da heißt es nämlich, und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Das ist die erste Aussage. Er gibt ihm einen Namen, Isaak. Isaak heißt übrigens der Lachte oder das Lachen. Ja, das ist eine Anspielung auf das, was ihm da tatsächlich geboren wurde. Vorher hat seine Frau gelacht, auch er hatte seine Zweifel, aber nachher ist ein anderes aus diesem Lachen des Unglaubens, ist ein Lachen der Freude geworden wegen Gottes Treue. Aber das nur am Rande. Hier wird betont, Abraham ist gehorsam. Er ist gehorsam, weil er sollte ihm den Namen Isaak geben. Und Abraham ist auch gehorsam, weil es heißt hier im Vers 4, und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, der 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Ihr Lieben, wir müssen aufpassen, wenn wir das Wort Gottes auslegen. Wir wollen nicht in das Wort etwas hineinlegen, was nicht dort steht. Und ihr glaubt mir, auch wenn meine Auslegung selbstverständlich niemals vollkommen ist, weil ich auch im Fleisch bin, weil ich auch noch unter dem noetischen Effekt der Sünde leide, ja, trotzdem, das dürft ihr mir glauben, ist es mein Verlangen, immer das zu sagen, was der Text sagen will. Und ich fand das einfach bemerkenswert, dass Gott ausgerechnet in dem Moment, wo er jetzt seine Verheißung an diesem Abraham, den ihr schon 10 Kapitel lang anschaut, auf einmal seinen Gehorsam, nur seinen Gehorsam erwähnt. Ist doch interessant, oder? Weil ist das wirklich, ich will ihm nichts Böses, aber ihr Lieben, die Geschichte mit Abraham beginnt nicht bei 1. Mose 21, die beginnt bei 1. Mose 12 und vielleicht auch bei 1. Mose 11, wenn ihr so wollt. Gott, oder bei Apostelgeschichte 7, Gott berief schon Abraham, als er noch in Ur war. In Haran ist er stecken geblieben, weil das schöne Wasser entlang war und das war eine alte Heimat seines Vaters. Ja, da ließ sich gut leben. Und wie lange blieb er dort stecken? Über Jahrzehnte, bis sein Vater, den er nie hätte mitnehmen sollen. Und Lot übrigens auch nicht. Geh aus deinem Haus, geh aus deiner Verwandtschaft, ja, geh aus deines Vaters Haus. Lass alles hinter dir, bis er endlich von seinem Vater zumindest frei war. War das der Mann des großen Glaubens? Nein, das war sogar der Mann des Ungehorsams. Oder, schade, dass wir jetzt nicht Kapitel 20 das letzte Mal drangenommen haben, ihr Lieben, das ist der Hammer, Kapitel 20. Wisst ihr, was in Kapitel 20 passiert? Ein Rückfall in ganz alte Zeiten. Ganz am Anfang seines Lebens hat Abraham das Problem, dass er eine wunderschöne Frau geheiratet hat. So schön, dass er Angst haben musste, dass ein Nebenbuhler sie ihm streitig machen wird. Wisst ihr, wie man das damals gemacht hat? Nicht wie heute. Ja, damals wussten selbst die Könige, dass Unzucht Sünde ist. Also, wie löst man das Problem? Die Frau ist gebunden, solange der Mann lebt. Wenn der Mann nicht mehr lebt, ist die Frau frei. Das galt schon damals, nicht erst seit Römer 7. Also, was hatte Abraham Angst? Dass er einen Kopf kürzer gemacht wird. Das war am Anfang, wo er Gott
diesen Gott, er war ja selbst ein Götzendiener mit seinem Vater Terach zusammen, deswegen muss man vorsichtig sein, das war schon was Bemerkenswertes, dass er überhaupt ausgezogen ist. Ich habe das damals in der Predigt auch gesagt, wir müssen ausgewogen sein. Er hat immerhin doch ein Stück weit Vertrauen geschenkt. Aber ihr werdet jetzt sagen, naja, am Anfang dieses Weges, da ist es ja zu verstehen, dass Abraham sowas macht, oder? Er verleugnet seine Schwester, ich bin dein Bruder, was eine halbe Wahrheit und eine ganze Lüge war, um seine eigene Haut zu retten. Er macht es sogar so mies und sagt, tu mir den Gefallen. Ja, an seine Frau denkt er gar nicht. Reine Selbstsucht. Da werdet ihr sagen, naja, das war am Anfang seiner Bekehrung, in Anführungszeichen. Das war am Anfang seines Weges. Wisst ihr, was im Kapitel 20 und bemerkenswerterweise genau vor der Erfüllung der Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, wisst ihr, was da passiert? Nochmal genau das Gleiche. Und Abraham ist hier nicht 75. Abraham ist hier 100 Jahre alt oder 99 Jahre alt. Der ist 25 Jahre mit Gott gelaufen und tritt, jetzt muss ich mich vorsichtig ausdrücken, in den gleichen Mist, in den er getreten ist, als er jung gläubig war. Darf ich das mal so übertragend sagen? Könnt ihr euch das vorstellen? Und das ist kein Zufall, warum die Bibel ist ehrlich. Die Bibel hätte, wenn sie einen Helden hätte zimmern wollen, wie das in manchen Biografien unserer neuzeitlichen Prediger oft geschieht, wenn sie einen Helden aus ihm hätte machen wollen, hätte die Bibel niemals 1. Mose 20 enthalten. Aber in 1. Mose 20 passiert nochmal genau das Gleiche. Er verleugnet seine Frau. Bringt seine, ja, es wird eigentlich von Sarah gar nicht viel erzählt, aber man sollte mal eine Predigt über Sarah halten. Bringt Sarah in solche Schwierigkeiten. Und obendrein, ja, also sie war ja diesem Abimelech ausgesetzt. Gott greift ein, ja, er wusste, dass Abimelech das unwissend tat und lässt es nicht zu, dass er mit Sarah zusammenkommt. Aber das nur mal am Rande, das wird wahrscheinlich nächste Woche dran sein. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Ein Kapitel vorher, nochmal so ein tiefer Fehlschlag. Und hier keine Rede davon. Und wie gesagt, ich möchte nicht was in das Wort hineinlegen, aber ich glaube nicht, dass Gott das vergessen hat. Das ist ausgeschlossen. Sondern Gott wollte viel mehr, glaube ich, in dem Bericht sagen, weißt du, bis jetzt haben alle in der Bibelgemeinde Nordrhein verstanden, wer du bist, Abraham. Dann wollen wir an der Stelle jetzt nicht nochmal davon reden. Ja. Weil das ist eins ist ganz sicher klar geworden. Gott ist treu. Nicht nur gegenüber den Kleinmütigen und die, die kleinen Glauben haben. Wisst ihr, wem gegenüber Gott treu ist? Gott ist Sündern gegenüber treu. Das ist eindeutig. Warum? Weil seine Treue hängt nicht an deinem Vermögen. Dann wäre es um Gottes Treue sehr schlecht bestellt. Das wäre auch keine Treue. Das wäre ein Deal. Das wäre eine Abhängigkeit Gottes. Aber Gott ist unabhängig. Gott ist nur von sich selbst abhängig. Er begrenzt sich sozusagen selbst. Und er ist unwandelbar. Wenn er etwas sagt, dann kann es nicht aufgehoben werden. Wenn er einen Bund schließt, der bedingungslos ist, und der Bund mit Abraham war bedingungslos, und der Bund, den er mit dir geschlossen hat, durch das Blut Jesu am Kreuz von Golgatha, und das sind die Vorbilder, Römer 15, 4. Das ist uns geschrieben worden, damit wir Hoffnung haben. Damit wir lernen, wisst ihr, das Neue Testament ist nur wie die Auflösung. Aber wenn wir das Alte Testament gut studieren, dann können wir fest werden. Fest werden in Gnade. Weil es liegt nicht an deinem Lauf. Es liegt an Gottes Wesen, dass er treu ist. Und Gott ist auch treu, und das macht er hier unmissverständlich klar. Gott ist treu auch dem Sünder gegenüber. Ihr müsst euch mal in die Lage Abrahams versetzen. 25 Jahre ist es her, dass Gott dem Abraham die Verheißung gegeben hat, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Also noch nicht einmal nur Isaak, sondern eine große Nation sollte aus ihm werden. Auch die anderen Verheißungen, ich werde dir und deinen Nachkommen das Land geben. Ja, wie willst du denn das Land geben, wenn ich keine Nachkommen habe? Das musste Abraham nach einigen Jahren dann auch irgendwann mal sagen, hey, ich gehe ohne Kinder dahin, mein Knecht wird alles erben. Kein großer Glaube in den Jahren. Aber wisst ihr, was noch bemerkenswerter ist? Wann war denn diese große Sünde des Unglaubens? So muss man sagen, ja, ach Gott, mit dir wird das nichts mehr. Ja, jetzt nehmen wir halt mal die Hagar und zeugen den Ismael. Und es war nichts, ja, Gott lässt ihm das auch ganz klar sagen. Wann ist denn das passiert?
vor 14 Jahren. Für uns liest sich das alles so locker, ja, weil wir haben ja förmlich die Perspektive Gottes. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Wir sehen den Anfang und das Ende von Abraham. Aber so ist nicht das wahre Leben. Du siehst in deinem Leben nur die Vergangenheit bis jetzt. Bis zum Jetzt, jeden Moment deines Jetzt. Du siehst nur die Vergangenheit. Du weißt nicht, was noch kommt. Hier kannst du jetzt mal alles sehen. Und dann liest sich das recht locker. Naja, schon als Ismael geboren wird, sagst du, naja, aber ich weiß ja, wie es ausgeht. Abraham wusste das nicht. Und kannst du dir vorstellen, 14 Jahre lang mit diesem Gewissen zu leben? 14 Jahre lang muss Abraham sich immer wieder sagen, Mann, oh Mann, vielleicht wird das nichts mehr mit der Erfüllung von Gottes Verheißung, weil schau mal, was ich gemacht habe. Er musste immer, er sieht ja seinen Sohn Ismael, den er auf der einen Seite natürlich liebte, der aber auf der anderen Seite eine beständige Erinnerung für ihn war, wie untreu, wie ungläubig, ja wie sündig er war. 14 Jahre lang. Kannst du dir das vorstellen? Und Gott ist treu. Gott ist treu. Gott erweist sich treu auch dem Sünder und seinem Versagen gegenüber, weil seine Treue nicht von unserer Leistung, sondern von seinem Wesen abhängt. Und ihr Lieben, das können wir eins und eins auf uns beziehen. Für jeden von uns, und das hoffe ich hier im Raum, und wenn es nicht so ist, dann könnte heute der Tag für dich sein, für jeden von uns war der Tag gekommen, wo wir gesagt haben, jawohl, ich will das glauben, ja, ich bin ein Versager, ich bin ein Sünder, ich kann niemals vor einem heiligen Gott bestehen, ich brauche dich. Ich brauche dich, Herr Jesus Christus. Und da musst du gar nicht nach vorne kommen und knien, das darfst du auch, das ist gut, ja, oder einem Altarruf folgen, aber in dem Moment, wo du das zum ersten Mal in deinem Herzen aufrichtig glaubst und Christus annimmst, in dem Moment bist du von neuem geboren. Und das ist ein bedingungsloser Bund. Dann ist Gott treu. Nicht, weil du so super läufst. Guck mal, was Abraham daneben gehauen hat. Fast in seinem ganzen Leben. Sondern weil Gottes Wesen das verheißt. Und diese Verheißung gilt auch uns. 1. Johannes 1, Vers 9, habt ihr alle schon gelesen, ist eine Verheißung, die für Gläubige geschrieben wurde. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er meistens treu. Und drück dein Auge zu. Das mache ich öfters. Ja, wenn man ein bisschen am Text bohrt, dann wird es umso deutlicher, was für eine falsche Lehre das wäre, was wir manchmal glauben. Meistens ist er treu. Das glauben wir. Das stimmt aber nicht. Das ist eine falsche Lehre. Da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, und da steht nicht, ja, was weiß ich, wenn wir sie in Staub und Asche bekennen und wenn wir nach Jerusalem reisen oder wenn wir uns 5 Wochen lang im Anschluss bewähren. Das steht alles nicht da. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir nachdenken und sagen, ich liege falsch und du hast recht, das ist Buße. Was du sagst, stimmt. Was ich gemacht habe oder gesagt habe, ist falsch. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er was? 5-mal treu. 7-mal treu. 7-mal, 70-mal treu. Nein, das steht nicht da. Dann ist er treu. Jedes Mal. Weil es nicht anders geht. Es geht nicht anders wegen dir, weil du nichts anderes als ein sündiger Mensch bist, der Gnade gefunden hat. Und es geht nicht anders wegen Gott. Weil Gott ist an sein Wesen gebunden. Das hat nicht so viel mit dir zu tun. Ja, wir denken viel zu viel an uns. Auch bei der Wiedergeburt oder bei der Heilssicherheit. Es hat viel mehr mit Gott zu tun. Gott kann sich nicht verleugnen. Gott ist treu. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu den alltäglichen Sünden, die wir bekennen dürfen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Das ist noch eine Verstärkung. Wisst ihr, warum er sagt, Johannes, dann ist Gott gerecht? Er kann dir die Sünde nicht mehr zurechnen. Das ist ausgeschlossen. Er kann dich nicht mehr in Rechenschaft nehmen. Wisst ihr warum? Dann wird er deine Sünde doppelt bestrafen. Und das wäre ungerecht. Gott hat deine gesamte Lebensschuld auf seinen Sohn gelegt. Und der Sohn hat dafür gebüßt. Vollumfänglich. Wenn Gott dir jetzt noch was anlasten würde, wisst ihr, was das wäre? Das wäre ungerecht. Und das kann Gott nicht. Versteht ihr, wie seine Treue mit seinem Wesen verknüpft ist? Er kann gar nicht anders. Er muss gerecht sein. Und er sagt, jawohl, du hast gesündigt. Das war nicht richtig, was du gemacht hast. Aber ich bin gerecht. Und auch diese Schuld liegt auf meinem Sohn, deinem Herrn, Jesus Christus. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von den meisten Ungerechtigkeiten. Du glaubst, deine Sünde ist zu groß? Du glaubst, du hast zu häufig in der gleichen Art und Weise gesündigt? Du glaubst, jetzt hast du die Gnade Gottes ausgeschöpft? Wer bist du, dass du glaubst, du kannst Gott beschränken? Gott ist unbeschränkt und seine Gnade und seine Treue ist unbeschränkt. Du bist nicht das Maß seiner Gnade. Dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Von D.L. Moody heißt es mal, er hat einem Kind einen Dollar angeboten, ja, wollte ihm einfach was Gutes tun, und das Kind hat den Dollar nicht genommen. Nicht, weil es den Dollar nicht nötig gehabt hätte, sondern weil es nicht glauben konnte, dass Moody es ernst meint. Das ist traurig, oder? Und so verhalten wir uns oft in der Nachfolge. Dann fallen wir wieder auf die Nase mit etwas, vielleicht auch was, was wir schon sehr gut kennen. Abraham, nach so vielen Jahrzehnten, macht das Gleiche mit seiner Sarah. Der wusste, was damals war. Und nach 25 Jahren, sage ich jetzt mal, ich habe es nicht genau nachgerechnet, passiert ihm nochmal genau das Gleiche. Und dann sind wir versucht zu glauben, wir haben die Gnade Gottes ausgeschöpft. Ihr Lieben, renne zu dem Thron der Gnade. Wenn du das nicht sofort machst, auch in einer Sünde, die du schon x-mal begangen hast, dann hab nicht Angst, dass du, wenn du gleich gehst, die Gnade billig machst. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du nicht gleich gehst, dann machst du Gnade billig, weil dann denkst du, du kannst dir bei Gott doch noch was verdienen. Du müsstest noch was für seine Treue, für seine Gnade wirken. Ein bisschen büßen, so 3 Tage, ja, und dann treten wir wieder unter seine Augen. Das macht Gnade billig. Wir sollen schnell zu ihm kommen, weil er ist treu und er ist gerecht. Und er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Der Unglaube will dir immer wieder ins Ohr flüstern, oder der Zweifel. 1. Johannes 1, Vers 9 gilt für jemand anders. Das gilt für die meisten, aber nicht für dich. Der Zweifel will dir ins Ohr flüstern, das gilt damals, ja, bei Abraham und bei Mose und bei den großen Größen. Aber heute, in 2017, ja, da ist Gott ein anderer. Bei ihnen ist kein Wechsel noch Schatten des Lichts. Wenn Gott sich einem Abraham, der nach über 20 Jahren so daneben haut, so treu verhält, dann wird er sich dir gegenüber auch treu verhalten. Oder irgendwo anders ist Gott treu, aber nicht bei uns. Nee. Weißt du, aus welchem Material Gott seine Gemeinde baut? Aus den Kadetten, die hier in den Reihen sitzen. Versteht ihr? Manchmal denken wir, die Gemeinde in Osnabrück oder die Gemeinde in Bielefeld oder in Hamburg. Wenn wir da wären, ja, das sind alle so tolle Kerle, ja, und Frauen. Aber bei uns, ja, da kenne ich sie ja alle. Mann, das passiert uns ständig. Und nicht nur euch, das passiert jeder Gemeinde. Ja, letzte Woche bin ich in Osnabrück stecken geblieben. Die Bahn hat mich versetzt. Ich wollte eigentlich sonntags bei euch sein. Aber dann war ich dort in einer Gemeinde, wo ich nie zuvor war. Ich kannte nur einen einzigen Bruder in der Gemeinde. Und weißt du, was du da bist in dieser Gemeinde? Da bist du König. Das ist so. Und das ist in jeder anderen Gemeinde so. Weil der Mensch, das liegt nicht an den Osnabrückern, das liegt an uns auch. Weil wir wirklich glauben, die draußen sind ja alle so perfekt und so heilig. Dem können wir alles sagen, dem können wir alles fragen. Alle Fragen, die mir gestellt hätten, hätten ihren eigenen Ältesten stellen können. Und die hätten auch weise Antworten gehabt. Aber versteht ihr, so sind wir Menschen. Das ist irgendwo anders. Das stimmt nicht. In den Gemeinden sind die gleichen Kadetten wie bei uns. Und die brauchen die gleiche Gnade und die gleiche Treue. Und bei uns und bei ihnen ist Gott der Gleiche. Schau dir das Beispiel vom verlorenen Sohn an. Vater, gib mir mein Erbe. So, hat man auf Erbe Anspruch? Das ist ja ganz was Neues. Man hat auf Erbe keinen Anspruch. Vater, gib mir mein Erbe, der war noch gar nicht gestorben. Was ist denn das für ein Sohn? Denkt Anspruch zu haben auf etwas, obwohl der Vater noch nicht mal gestorben ist. Doppelt daneben. Und das Dritte, und er säuft und bringt es mit Huren durch. So muss man sagen. Und was passiert dann? Er findet zur Buße. Das ist so edel. Das ist so was Feines. Es ist beides. Es ist ein Geschenk Gottes, aber wir müssen es auch tun. Wir müssen Buße tun. Und das ist so fein. Der verlorene Sohn, das ist ja gar nicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es ist das Gleichnis vom wartenden Vater. Der hat sich, der die Überschrift gewählt hat, ein bisschen verhauen. Es ist das Gleichnis vom wartenden Vater. Weil dieser Sohn, der etwas fordert, auf den er keinen Anspruch hat, zu einem Zeitpunkt, wo der Vater noch lebt und nachher bringt es mit Freunden und mit Huren durch, der kommt zurück und bittet um Vergebung. Und was macht der Vater? Das muss ich mir noch einen Moment überlegen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich treu sein kann. Ohne zu zögern, wäscht er ihn, legt ihm neues Gewand um und freut sich mit ihm. Liegt es am Sohn? Es liegt an Gott und seinem Erbarmen. Wenn du dich auch als ein solcher Versager siehst, dann lass die alten Lumpen bitte hinter dir, fliehe zu Gott, denn er hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Das ist der Kernbestandteil von Gottes Treue, dass er wirklich meint, was er sagt. Wenn er sagt, er ist treu, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er auch treu und er wird uns unsere Schuld immer wieder vergeben und wir müssen ihn bitteschön beim Wort nehmen. Vielleicht, das ist ein sehr schlichter Aufruf, bitte ich dich einfach mal, deine Bibel ganz neu zu lesen und Gott beim Wort zu nehmen. Nicht zu denken, das gilt woanders, zu einer anderen Zeit, für andere Menschen. Das gilt für dich. Wir machen hier einen Sprung. Ihr könntet auch noch 1. Johannes 1, Vers 7 dazu lesen oder 1. Johannes 2, Vers 1. Ja, bitte schreibt euch das, wenn ihr wollt, auf. Aber wir möchten noch weitergehen und wollen den letzten Teil anschauen, den dritten Teil, die Verse 5, 6 und 7. Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet, jeder, der es hört, wird mir zulachen. Und sie sagte, wer hätte je einem Abraham verkündet, Doppelpunkt, Sarah stillt einen Sohn, denn ich habe ihm in seinem Alter einen Sohn geboren. Ich habe ganz bewusst auch den Vers 5 zu dem letzten Teil genommen, auch wenn es hier von Abraham die Rede ist und dann wieder von Sarah, weil es gibt ein verbindendes Element und das ist das hohe Alter. Im Vers 5, Vers 6, Vers 7 wird jedes Mal betont, Mensch, das ist dieses hohe Alter von Abraham, der war 100 und Sarah, die war 90 Jahre alt und durfte jetzt noch einen eigenen Sohn stillen. Und damit will ich zu diesem dritten Punkt kommen. Gott ist nicht nur treu den Kleinmütigen gegenüber, Gott ist nicht nur treu den Sündern gegenüber, sondern Gott ist auch treu den Schwachen gegenüber. Ja, dieser 1. Thessalonicher 5, 14 zeigt uns, dass wir unter uns Jüngern, müssen nicht Ratsuchende sagen, wir können sagen, unter uns Gläubigen, finden wir die drei oder alles drei in einer Person. Kleingläubig, sündig, unordentlich, aber auch schwach. Und auch Abraham, und das macht der Text überaus deutlich, Abraham und Sarah waren schwach. Nach 100 Jahren, ich komme am Ende dann darauf, waren sie eindeutig schwach. Da war nichts mehr, was sie tun konnten, um diese Verheißung in Erfüllung zu bringen. Aber vorher, vielleicht erstmal, also wir sind schwach und in unserer Schwachheit können wir versucht werden. Das hängt eins zu eins zusammen. Weil wir schwache Menschen sind, können wir immer noch versucht werden. So wie Abraham nach über 20 Jahren, in Anführungszeichen gläubig sein, auch noch versucht wurde. Wir können versucht werden. Und wir werden besonders auch versucht durch Verheißungen, die noch weit in der Zukunft liegen. Das sind drei Punkte bei diesem dritten Teil. Und der erste ist, wir werden versucht, zum Beispiel durch Verheißungen, die noch weit in der Zukunft liegen. Guck mal, Abraham bekommt die Verheißung vor 25 Jahren. Ja, das können wir eindeutig festhalten, denn in 1. Mose 12, Vers 2 wissen wir, dass er 75 Jahre alt war. Da wird auch die Verheißung gegeben, dass er einen eigenen Sohn haben wird. Und in 1. Mose 21 heißt es ganz deutlich, dass er 100 Jahre alt ist. Also ohne jeden Zweifel hat es 25 Jahre gedauert, bis Gott seine Verheißung erfüllt hat. Es kann sehr gut sein, und ich will nicht spekulieren, aber es kann sehr gut sein, dass Gott auch diese Verheißung eines eigenen Sohnes dem Abraham schon in Ur, als er noch in Chaldea war, gegeben hat. Das würde bedeuten, es sind noch einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte mehr, dass Abraham auf die Erfüllung dieser Verheißung warten musste, die er jetzt in den 7 Versen liest. Könnt ihr verstehen, dass das eine Versuchung sein kann? Wenn du eine Verheißung bekommst, die du aber nicht gleich eingelöst bekommst, und zwar auch nicht nächste Woche und auch nicht in einem Monat und auch nicht in einem Jahr, sondern vielleicht in 5 Jahren, in 10 Jahren. Wo ist der Johannes? Entschuldigung, wenn ich dich erwähne, wollte keine Namen nennen, aber vielleicht, ich weiß nicht, wann du zum Glauben gekommen bist, aber guck mal, wie lange ist das bei dir, dass Teile der Verheißung des Evangeliums noch nicht in Erfüllung gegangen sind? Ja, wenn ich mal Johannes und jetzt muss ich auch noch die Gerda benennen, als beide ja im 90. oder 91. Lebensjahr. Wie lange seid ihr schon gläubig? Aber es gibt Verheißungen, die sind noch Zukunft für euch. Dass ihr frei sein werdet von Versuchung, dass ihr frei sein werdet von eigener Sünde, dass ihr frei sein werdet von Leiden, dass ihr frei sein werdet von Schmerzen, von Trauer, ja von Tod. Ihr habt einen Unterpfand, so wie wir, den Heiligen Geist bekommen. Aber ein guter Teil dieser Verheißung des Evangeliums ist auch noch Zukunft für euch und für uns. Und das kann mit Versuchungen verknüpft sein, wenn Verheißungen so weit in der Ferne liegen. Natürlich bin ich versucht zu glauben, das wird nichts. Das wird nie was. Warum glaube ich sowas? Warum fange ich sowas an zu glauben? Weil ich meinen Blick wieder auf mich gerichtet habe. Wenn wir auf Abraham schauen, ja, dann würden wir sagen, alle zusammen, das wird nie was. Ihr steht ganz am Anfang. Das wird nie was. Aber wisst ihr, warum was aus euch wird? Warum der tut, zu was er euch berufen hat? Weil er treu ist. Das zeigt übrigens auch, und das nur mal am Rande, Gottes Verheißungen sind immer pünktlich. Gottes Verheißungen sind immer pünktlich. Manche von uns denken ja, er verzögert das. Nein, er verzögert das nicht. Das war Gottes festgesetzter Plan, dass in dem Alter mit 100 Jahren sollten die ihr Kind kriegen. Das verheißene Kind. Gott ist in seinen Verheißungen immer pünktlich. Es sind wir, die wir so ungeduldig sind. Und die Ungeduld wird uns zur Versuchung. Aber Gott zögert die Erfüllung seiner Pläne nicht hinaus. Er ist immer pünktlich. Wenn wir denken, er würde was verziehen, dann hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass wir seine Absichten nicht richtig verstehen. Lest dazu mal 2. Petrus 3, Vers 8 und 9. Ein Tag ist bei ihm wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind bei ihm wie ein Tag. Und Vers 9, Gott verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Das Problem gab es damals schon vor 2000 Jahren. Sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Dass Gott so lange in Anführungszeichen auf sich warten lässt, da steckt Plan dahinter. Das ist kein Unfall. Wenn Gott Verheißungen gibt, aber sie lange nicht einlöst, dann ist das sein Wille, weil er verschiedene Absichten führt und manchmal ganz andere Absichten, als wir die haben. Versteht ihr? Wir denken, Entschuldigung, oder ich denke in der Regel als erstes an mich. Aber Gott ist ganz anders. Gott hat zum Beispiel, oder ich will den Bogen schaffen nochmal zu den Verheißungen, die für uns in der Zukunft liegen. Warum liegen die für uns in der Zukunft? Weil noch Gnadenzeit ist. Wenn Gott jetzt alles einlösen würde für uns alle, wisst ihr, was dann ist? Dann ist Gnadenzeit vorbei. Aber Gott will das nicht. Er will das nicht. Das steht da in 2. Petrus. Er will alle zur Buße führen. Er will die Vollzahl aus den Nationen, es gibt eine bestimmte Zahl. Und die will er heimholen. Das ist sein Programm. Er hat sich entschieden. Deswegen sind viele Verheißungen für dich noch in der Zukunft. Wir alle, die wir jetzt regelmäßig in den Bibelstunden sind, lesen gerade durch die Offenbarung. Und die das tun, die wissen, wie schrecklich es sein wird, wenn die Gnadenzeit vorbei ist. Sei dankbar dafür, dass Gott noch in Anführungszeichen verzieht. Er verzieht nie, er ist pünktlich. Aber er hat seine Zeit. Und jetzt ist die Zeit der Gnade. Und deswegen müssen wir noch vieles abwarten. Aber er verzögert nicht. Ja, er will noch viele in die Nachfolge rufen. Also, Verheißungen, die lange in der Zukunft liegen, können uns eine Versuchung sein. Aber Verheißungen, das ist der zweite Punkt in diesem dritten Abschnitt, Verheißungen, an denen wir selbst nicht mitwirken können, die können uns auch eine Versuchung sein. Könnt ihr das bei Abraham und Sarah sehen? Die konnten nichts tun. Was kannst du tun, um ein Kind zu gebären? Wir haben gerade 3 Babys in der Gemeinde. Darf hier keine Namen nennen, aber was habt ihr getan? Ja, Gott hat Gnade geschenkt. Nichts könnt ihr tun, ohne dass er Gnade schenkt. Und er hat diese Frucht geschenkt. Und er wollte das zu seiner Zeit. Und so war es bei Abraham und Sarah. Die konnten nichts tun und die konnten jetzt gar nichts mehr tun. Ihr ging es nicht mehr nach der Frauenweise und Abraham war über 100. Glaubt ihr, dass Gott zu spät kam? Glaubt ihr, dass Gott sich dann überlegt hat, oh, also jetzt muss ich mal langsam handeln, sonst ja, wird vielleicht noch jemand ungeduldig. Nein, wisst ihr, was ich glaube? Gott hat zur richtigen Zeit, ganz bewusst, so lange gewartet. Wisst ihr, warum? Damit ganz glasklar ist, es lag nicht an Abraham und es lag nicht an Sarah und es lag allein an ihm. Und so ist es auch mit den Verheißungen, die er dir gegeben hat. Ja, Gott mutet uns wirklich bewusst manche Sachen zu. Wir können da gar nichts dran tun. Um uns klarzumachen, er ist derjenige, der im Regiment sitzt. Er ist derjenige, der das in Erfüllung bringen wird. Was kannst du tun, um dich zu retten? Er hat nichts für dich übrig gelassen, außer die Gnade anzunehmen. Aber er hat nichts für dich übrig gelassen. Warum? Damit ihm die ganze Ehre gebührt. So wie es auch bei Sarah und Abraham war. Ich will nicht spekulieren, aber ich darf das einfach mal aussprechen. Stellt euch mal vor, Sarah als junge Frau mit diesem Abraham. Und dann kriegen sie diese riesigen Verheißungen. Ja, nicht Abraham, Abraham. Nicht Sarai, Sarah soll der Name sein. Ja. Große Völker, großes Volk und großer Segen für viele. Und dann kriegen sie gleich dieses Würstchen, hätte ich beinahe gesagt, diesen verheißenen Sohn. Das wäre eine ganz schöne Gefahr gewesen. Versteht ihr? Die hätten so gemacht. Die wären geplatzt vor Stolz. Da ist nichts mehr übrig. Und das tut auch Gott mit uns, ihr Lieben. Als Paulus jung war, hat er gesagt, ich bin der Geringste der Heiligen. Als Paulus etwas älter war im Glauben, hat er gesagt, ich bin ein großer Sünder. Und als Paulus am Ende seines Lebens angekommen war, sagt er, ich bin der Häuptling der Sünder. War sein Leben immer schlechter? Ganz bestimmt nicht. Aber er hat sich selbst immer besser gesehen. Und das Evangelium ist in immer klareren Farben in seinem Herzen aufgeleuchtet. Das ist eine Versuchung für uns. Wir fallen so oft und wir können nichts zu beitragen zu unserem Heil. Er hat uns ausgenommen. Das ist exklusiv sein Werk. Aber das soll uns Trost sein. Das soll uns Ermutigung sein, dass wir unser Vertrauen allein auf ihn setzen und dass der Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, wie es Epheser 1 sagt, allein ihm gilt. Sarah sagt, wer hätte je verkündigt, dass so eine alte Frau diesem alten Mann noch einen Sohn gebärt? Ich sage euch, wer hätte je verkündigt, dass ein Schöpfer für seine sündigen Geschöpfe, die ihm ins Gesicht gespuckt haben, sein eigenes Leben hingibt? Wer hätte das je verkündigt? Niemand. Aber Gott hat es getan, damit der Lobpreis allein ihm ist. Ja, das kann uns eine Versuchung sein, dass wir nichts beitragen können zu unserem Heil. Aber Gott hat es absichtlich so gemacht. Ja, er hat uns ausgenommen, damit wir unsere Hoffnung allein auf ihn setzen. Wenn wir die Verheißungen Gottes durch Glauben mit Gottes Zuverlässigkeit verknüpfen, nochmal, wenn wir Gottes Verheißungen durch Glauben mit seiner Zuverlässigkeit verknüpfen, wie das hier bei Abraham immer wieder unter Beweis gestellt wurde, dann verwandelt diese Hoffnung jede Verheißung in Freude. Es liegt an uns, versteht ihr? Wir haben den falschen Blick auf Gott und sein Wesen. Wenn wir Gott mehr sehen, wie er wirklich ist, dann verwandelt sich jede Verheißung in Freude. Wenn wir verstehen, und dafür hat uns Gott besonders auch das Alte Testament gegeben, wie treu, wie unwandelbar er ist. Ich will zum Schluss kommen. Gott ist unwandelbar. Er hat seine Treue Abraham und seinem ganzen Volk gegenüber bewiesen und er wird sich auch uns gegenüber treu erweisen. Und das ist, denke ich, klar geworden und ich möchte es wie am Anfang damit zusammenfassen. Gottes Treue hängt nicht von unserem Vermögen, von unserem Laufen, von unserer Stärke, von unserer Sündlosigkeit. Von unserem Glauben, von unserer Sündlosigkeit, von unserer Stärke, um in diesem Dreiklang zu bleiben, hängt sie nicht ab. Von was hängt Gottes Treue ab? Nur von seinem Wesen. Er ist wahrhaftig. Wenn er etwas sagt und er ist wahrhaftig, wisst ihr, was das bedeutet? Er muss es tun, sonst ist er nicht mehr Gott. Gott ist unwandelbar. Wenn er etwas sagt und er wandelt sich nie, wisst ihr, was das bedeutet? Er muss es tun, sonst wäre er nicht mehr Gott. Gott ist liebevoll, er hat sich zu dir herabgeneigt. Er muss es tun. Wenn er es nicht wäre, dann wäre er nicht mehr Gott, weil Johannes sagt, er ist Liebe. Gottes Treue hängt nicht von unserem Vermögen, sondern vielmehr von seinem Wesen, von seinen Eigenschaften ab. Weil er wahrhaftig, treu, stark, unwandelbar ist. Gott ist ein Gott der Treue, der niemals eine Verheißung nicht eingehalten hat. Niemals. Gott ist ein Gott der Treue, der niemals einen Bund, den er geschlossen hat, einseitig, bedingungslos gebrochen hat. Gott ist ein Gott der Treue, der niemals etwas gesagt hat und etwas anderes gemeint hat. 1. Johannes 1, Vers 9. Gott ist ein Gott der Treue, der niemals etwas übersehen hat und der auch niemals etwas vergessen hat. Und es ist eben dieser Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus und der Vater des Evangeliums, der dich zu seinem Kind gemacht hat. Das ist der Gott, den wir anbeten und den wir verkündigen. Treu ist er, ich schließe nochmal mit 1. Thessalonicher 5, Vers 24, treu ist der, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen. Amen. Stehen wir noch auf zum Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir ganz besonders auch für die Berichte. Es sind keine Geschichten, es sind Berichte des Alten Testaments. Und du hast uns diese Berichte ganz absichtlich gegeben, ungeschönt, ungefärbt, ehrlich, auch den Bericht Abrahams und Sarahs, um uns Hoffnung zu geben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, auf diesem Weg, auf dieser Pilgerreise immer mal innezuhalten, uns umzudrehen und Ausschau zu halten. Nach deinen Verheißungen, die du in der Vergangenheit so treu an vielen Menschen, an unzähligen Menschen erfüllt hast. Und hilf uns, das auf uns zu beziehen, dass du der Gleiche bist, damals wie heute. Ich bitte dich ganz besonders für die unter uns, die schwach sind, die kleinmütig sind, dass du sie aufrichtest, Herr. Dass du ihren Blick auf dich richtest, von ihnen weg und von ihren Umständen weg, ihnen neues Licht schenkst, neue Freude an dir und deinem Wesen. Ich bitte dich für die, die in Sünden gebunden sind, dass du ihnen hilfst, deinem Wort zu vertrauen, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, du treu und gerecht bist und unsere Sünden vergibst und uns reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Und ich bitte dich auch für die unter uns, die schwach sind, Herr, dass du sie stark machst. Stark machst nicht in sich selbst und in ihrer Stärke, sondern stark machst in dem Vertrauen auf dich. Danke, Herr, für dein Wort. Und ich bitte dich auch für, soll es diejenigen unter uns geben, die dich so noch nie kennengelernt haben, dass du ihnen die Augen öffnest, dass sie sich dir anvertrauen, dass sie sich in deine Arme werfen, wie ein Kind in die Arme seines Vaters. Und das annehmen, vielleicht zum ersten Mal, dass du ihr Gott und auch ihr Heiland in Jesus Christus bist, dass du ihnen Vergebung anbietest und dass du treu bist und sie jedem schenkst, der darum bittet. Im Namen deines Sohnes bitten wir das. Amen.